Text aus Psalm 51. Für den Chorleiter ein Psalm von David, als ihn der Prophet Nathan zur Rede stellte. David hatte nämlich mit Bathseba Ehebruch begangen. Hab Erbarm mit mir, Gott, das entspricht doch deiner Güte. Vergib mir meine Vergehen, so groß ist deine Barmherzigkeit. Wasch mich rein von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde. Denn meine Vergehen kenne ich genau, meine Sünde ist mir ständig bewusst. Dir allein habe ich mich widersetzt. Ich tat, was in deinen Augen böse ist. Du behältst Recht mit deinem Schuldspruch. Du bist vollkommen in deinem Urteil. Ja, in Sünde bin ich geboren. Die Sünde bestimmt mein Dasein, seit meine Mutter mich empfangen hat. Ja, du hast Gefallen an der Wahrheit, die ein Mensch in seinem Inneren sucht. Forsche ich nach ihr im Verborgenen, soll deine Weisheit mich dabei leiten. Reinige mich mit einem Büschel Isop, dass ich von meiner Schuld frei werde. Wasch mich rein, weißer als Schnee. Lass mich wieder Jubel und Freude erleben. Meine Glieder sollen sich fröhlich regen, die du mit Schmerzen geschlagen hast. Schau nicht auf meine Sünden und vergib mir all meine Schuld. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen Geist. Schick mich nicht fort von deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht weg von mir. Lass mich wieder jubeln über deine Hilfe. Gib mir einen Geist, der dir bereitwillig folgt.
Ich möchte vor der Predigt noch mal kurz beten. Himmlischer Vater, du bist groß und du bist herrlich und du übersteigst so oft das, was wir verstehen. Und das kann so unglaublich faszinierend sein, das kann aber auch manchmal ziemlich herausfordernd sein. Und ich möchte dich bitten, dass du dich heute ein bisschen mehr zeigst und dass wir mit dir heute in Kontakt kommen können und dich ein bisschen besser verstehen können und gleichzeitig aber nichts von dem aufgeben müssen, wo wir uns eigentlich bei dir sicher und wohl fühlen. Genau. Und so bewahre bitte unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich freue mich, hier zu sein. Wir haben nämlich gerade so eine Collaboration. Ihr habt vor 2 Wochen schon Joe gehört. Und nächste Woche, nee, in 2 Wochen ist Jutta bei uns im Picardan. Und wir haben so gemeinsam uns eine Serie überlegt, weil wir gedacht haben, wir möchten gerne über Gebet reden. Und das Ziel ist natürlich nicht nur über Gebet zu reden und sich damit so intellektuell auseinanderzusetzen, sondern selbst auch ins Beten zu kommen, in den Kontakt mit Gott zu kommen und seine Nähe zu erleben. Und trotzdem geht es erstmal ums Verstehen, weil die Psalmen nicht immer ganz einfach sein können. Ihr habt ja gerade schon den Psalm gehört, um den es heute gehen soll. Und ich weiß nicht, mir ging es, als ich den Psalm zuerst gelesen habe, erstmal, auf der einen Seite gab es ein Interesse, aber eigentlich primär war es Gefühl Irritation. Irritation darüber, dass ich jetzt hier darüber predigen darf. Und ich habe gedacht, okay, ich näher mich dem irgendwie an und dann habe ich aber gemerkt, okay, es geht ja ums Gebet und es geht darum, auch Neues zu lernen über das Gebet. Und genau deswegen gucken wir uns Psalmen an und weil wir herausfinden wollen, haben die uns was zu sagen, können die irgendwie unseren Horizont erweitern, wie wir beten können, weil je nachdem, ob wir schon ein sehr lebendiges Gebetsleben haben oder ob das was ist, was irgendwie einfach gerade wieder eingeschlafen ist oder auch was ist, was wir noch nie so richtig ausprobiert haben. In jedem Fall haben wir ein bestimmtes Muster, eine bestimmte Art. Und die ist es vielleicht hilfreich, auch mal herausfordern zu lassen. Deswegen Psalm 51. Und in all der Herausforderung meinte Joe letzte Woche ziemlich treffend, dass ich das so ein bisschen anfühlen kann, wie im Frühling in so einen See zu springen das erste Mal. So, das ist kalt, das ist nass, das ist unangenehm und so der erste, also mein erster Reflex ist ganz oft schnell wieder raus. Und wenn man aber dann so ein paar Minuten geschwommen ist, dann dann fühlt sich das wunderbar erfrischend an und dann kann das zu einer Kraft werden. Und heute will ich nicht nur in den See springen, sondern ich möchte mit euch tauchen. Und zwar unter die Oberfläche dieses Psalms. Und ich möchte mit euch tauchen, weil ich die Hoffnung habe, dass es da versteckte Schätze in dem Psalm gibt. Da gibt es auch eine ganze Menge angelaufenes Zeug und nicht alles, was wir finden, müssen wir mit an den Strand nehmen. Aber so ein paar Sachen, da bin ich guten Mutes, dass sich der Blick lohnen wird. Weil der Psalm redet, wie im Intro schon erwähnt, sehr viel über Sünde, über Schuld, über Ablehnung Gottes, alles Themen, die nicht leicht sind. Einmal für mich nicht leicht, aber auch im Gespräch mit anderen nicht leicht. Ich habe oft die Frage, wenn wir über das Thema Sünde sprechen, meinen wir überhaupt das Gleiche, wenn wir Sünde sagen? Ist da, also, weil so eine richtige Definition ist jetzt auch schwierig. Ich habe jetzt 7 Jahre Theologie studiert. Ich bin da ein bisschen, aber nicht viel weiter. Und am Ende auch die Frage, okay, jetzt haben wir, wenn wir eine Definition haben, brauchen wir das dann noch? Weil nicht jede Definition ist noch so hilfreich. Keine Sorge. Wir gehen tauchen, aber wir springen nicht kopfüber rein. Deswegen machen wir hier nochmal halten kurz inne und wollen uns annähern. Wollen erstmal ein Stück weit Distanz zwischen uns bringen. Und die Distanz möchte ich einmal herstellen, dreimal herstellen, und zwar mit 3 verschiedenen Fragen. Erstens, für mich ist die Frage, was ist denn eigentlich Sünde in dem Psalm? Also was meint denn der Psalm? Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir das Gleiche meinen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Psalm das Gleiche meint, was ich denke, was denn Sünde sein könnte. Dann die zweite Frage ist, okay, wo wir jetzt verstanden haben, was der Psalm mit Sünde meint, wollen wir den denn doch beten? Finde ich, ist eine legitime Frage. Nicht alles ist dann noch so leicht betbar. Und ich finde es super wichtig, dass man ein eigenes Empfinden zu den biblischen Texten bekommt. Und wenn man an bestimmten Stellen merkt, ich kann da nicht mitgehen, ist das auch legitim. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, diese Frage zu stellen. Und am Ende die Frage, wie hilft uns der Psalm jetzt mit Sünde und Schuld hier und heute umzugehen? Das sind so meine 3 Flöcke, an denen ich mich jetzt so ein bisschen lang arbeiten möchte, aber bevor wir tauchen gehen, machen wir noch eine Sache kurz. Wir hören erstmal einfach tief Luft. Wir holen tief Luft und dann geht's los. Erstens, Sünde. Psalm 51 ist ein Bußpsalm, und zwar einer von 7 Bußpsalmen im Buch der Psalmen. Und Buße, das ist ja sozusagen, das ist ein sehr traditionell kirchlicher Begriff, hat in der Regel einfach 2 Komponenten. Es geht einmal um Sündenbekenntnis und einmal um die Bitte um Vergebung. Das ist so das, was mit Buße, was unter Buße verständlich ist, wie Buße funktioniert. Und das sind auch 2 Punkte, über die ich reden will, nämlich einmal über Sünde und einmal über Vergebung. Und ich glaube, es ist erstmal wichtiger, über Sünde zu reden. Erstens, weil das die logische Reihenfolge ist und zweitens, weil das vielleicht auch das dringlichere Problem ist. Denn Sünde ist ein schwieriges und ich würde fast sagen, schwer bis unbrauchbares Wort. Es gibt ganz viele verschiedene Reaktionen auf Sünde und Thorsten Dietz, der Autor von diesem Buch und anderen Büchern, ich weiß nicht, ob der eine oder andere den schon mal gehört hat, der ist im Internet unterwegs. und auch sonst ziemlich viel unterwegs. Und er hat dieses Buch geschrieben, Sünde, was den Menschen heute von Gott trennt. Und in den ersten beiden Kapiteln versucht er dem so ein bisschen nachzugehen, weil er auch der Meinung ist, ja, schwieriges Wort. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Ich glaube, das sollte auch abgedruckt sein. Bei euch wunderbar. Genau, ihr könnt mitlesen. Ihr könnt das auch gerne mitnehmen und zu Hause meditieren, wie ihr euch das... Ich finde, das bringt halt gut auf den Punkt, was die Schwierigkeit ist. Aus der Sicht einer modernen Kritik wurde der Gedanke der Sünde benutzt, Menschen insgesamt als Sünder zu brandmarken und sie dadurch abzuwerten und zu entehren, um sie durch solche Entwertung beherrschbar und fügsam zu machen. Es ist diese Missbrauchsgeschichte, die durch die der Begriff der Sünde jede Unschuld verloren hat. Sünder, das ist das moralische Urteil, das nicht nur Taten, sondern die ganze Person abwertet. Auf diese Art und Weise von Sünde zu sprechen, macht heute auf viele einen sinnlosen oder unsinnigen Eindruck. Dass alles Böse in der Welt nicht nur verkehrt, sondern auch noch Sünde sein soll, scheint sinnlos. Jeder weiß so ungefähr, was Schuld bedeutet. Wozu bedarf es da einer religiösen Zusatzvokabel? Wozu? Und diese Tendenz, an der Stelle, die Predigt ist fürs PK geschrieben, die hatte ich jetzt im Kopf, das funktioniert ja jetzt nicht mehr so richtig mit dem Beispiel, ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem darauf einlassen. Wir haben nämlich bei uns im PK ein Lied, eins meiner Lieblingslieder auch, So soll es sein, heißt es. Weiß nicht, spielt ihr das hier auch manchmal, So soll es sein? Wunderbar, tolles Lied, tolles Lied. Wir haben den Text geändert, weil ursprünglich hieß der Text, ich bin's nicht wert, ich bin nicht wert, du kehrst bei mir ein, das ist der Refrain. Und wir haben den Text verändert in, ich bin's dir wert, du kehrst bei mir ein. Von ich bin nicht wert zu ich bin's dir wert. Nix sündiger Mensch vor dem zornigen Gott. Das, finde ich, bringt ziemlich klar auf den Punkt, dass auch wir in Kirche manchmal dazu neigen, den Begriff Sünde irgendwie aus dem Weg gehen zu wollen. Und ich muss sagen, ich kann es verstehen. Ich finde diese Liedtextänderung absolut gut, weil sonst der Text missverständlich war, weil er genau diese Abwertung reproduziert hat, von der Thorsten Dietz hier in seinem Buch gesprochen hat. Und weil es so schwierig ist, weil es so uneindeutig ist, will ich jetzt dem auf den Grund gehen und schauen, was meint denn der Psalm, wenn er von Sünde spricht. Und diesen Sündenbegriff ein Stück weit zu rekonstruieren, den Sündenbegriff ein Stück weit zu rekonstruieren, so wie er da entsteht. Deswegen gehen wir jetzt in den Psalm und tauchen da erstmal ein bisschen auf eine Hürde, weil der Psalm selbst gar nicht so richtig erklärt, was er denn jetzt ja eigentlich alles meint, wenn es um Sünde geht. Der Psalm spricht ziemlich viel von Sünde, gerade so in den ersten Versen, so bis zur Hälfte ungefähr ist das Thema Sünde. Aber keine Erklärung wie und wo und was. Allerdings ein Glück. Verweist der Psalm auf eine andere biblische Geschichte. Nämlich in Vers 2 wird Nathan erwähnt, der David zur Rede stellt. Und diese Geschichte steht in 2. Samuel 11 und 12. Und ich finde, sie ist ein ziemlich guter Schlüssel zum Verständnis von dem Sündenbegriff. Und deswegen erzähle ich sie eben einmal nach. Es geht um David. David ist König von Israel und ist jetzt so im Nachhinein auch eigentlich so Vorbild im Glauben geworden. Und David, dieser König von Israel, sieht auf dem Dach Batseba, eine Frau. Sie badet auf dem Dach und er lässt sie zu sich kommen, um mit ihr zu schlafen. Blöd nur ist, dass sie dann schwanger wird. Und noch viel blöder ist, dass sie eigentlich einen Ehemann hat, Uriah, der im Krieg für David kämpft. Und daraufhin versucht David sozusagen seinen Fehltritt zu verschleiern. Und dieser Plan scheitert ausgerechnet am Edelmut Urias. Daraufhin eskaliert David seinen Plan und plant, wie Uria im Krieg tragisch umkommen könnte. Der Plan geht auf, Uria stirbt und Batseba soll Davids Frau werden. Im Prinzip soweit erstmal ein Happy End für David. Allerdings passiert dann genau das, wovon der Psalm berichtet. Gott schickt den Propheten Nathan, um David mit seiner Schuld zu konfrontieren. Er erzählt ihm eine Geschichte und David erkennt das und Nathan prophezeit David Gottes Zorn und Gottes Gericht. Soweit die Geschichte. Die steht in 2. Samuel, die Kapitel 11 und 12. Mir hat das ziemlich viel gebracht, die zu lesen. Ich gebe euch das einfach mal so mit. Aber wenn der Psalm von Sünde spricht, dann hat er diese Situation vor Augen. Also Machtmissbrauch im sexuellen Bereich. Batseba kommt an keiner Stelle zu Wort. Ehebruch, der Vertrauensbruch Davids gegenüber Uria, seinem Untertan, der für ihn sein Leben aufs Spiel setzt. Und letztendlich der Plan zur Ermordung Urias, der gelingt. Also es sind überhaupt gar keine Kleinigkeiten, sondern eine wirklich tiefe Schuld und im wahrsten Sinne des Wortes eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und das Problem ist, Batseba und Uria haben keine Möglichkeit, sich zu wehren. David ist König, Uria ist tot, Batseba ist in der damaligen Gesellschaft nur eine Frau, eine, die auch von der zukünftigen Gutmütigkeit Davids abhängig ist, weil sie mit seinem Kind schwanger ist. Und in dieser Situation greift Gott ein. Er wird Anwalt für Uria und Batseba. Das ist der Moment, wo David ein Problem bekommt. Als Gott sich einmischt, weil er sich solidarisiert. Er solidarisiert sich mit denjenigen, die sich hier nicht selbst wehren können, sondern die komplett ausgeliefert sind. Und dadurch, dass Gott sich mit Batseba und Uria solidarisiert, wird diese Schuld, die eigentlich zwischen David und diesen beiden Untertanen ist, zu einem Problem für David, zu einem Problem in seiner Gottesbeziehung und einem Problem tatsächlich in seiner Herrschaft, weil Gottes Gericht wird sich negativ auf ihn auswirken. Das heißt, das ist sozusagen dieser Unterschied, die veränderte Gottesbeziehung, das ist eigentlich die Sünde. Und all das, der Ursprung von Sünde, ist sozusagen die Solidarisierung Gottes mit den Armen, mit den Schwachen, mit denjenigen, die sich selbst nicht wehren können. Und wenn wir jetzt zurück in den Psalm gehen und es dort heißt, dir allein habe ich mich widersetzt, ich tat, was in deinen Augen böse ist, dann ist das eigentlich keine Relativierung dessen, sondern eine Eskalation. Das Problem wird eskaliert, nämlich auf die Ebene der Gottesbeziehung. Der Unterschied zwischen Sünde und Schuld, beziehungsweise, wo auch ein Begriff, von dem wir ziemlich viel reden, ist strukturelle Ungerechtigkeit. Das sind Dinge, die für sich selbst böse sind. Aber die Solidarisierung Gottes führt dazu, dass es eben Sünde ist. Und David erkennt das. Und Davids Reaktion ist Buße. Also, dass er einsieht, was er falsch gemacht hat. Und dass er Gott um Vergebung bittet. Und deswegen komme ich jetzt zum zweiten Punkt. Vergebung. Die Frage vom Anfang war, können wir den Psalm so mitbeten? Können wir jetzt, wo wir verstanden haben, was die Sünde ist, können wir und was das Problem von Sünde ist oder wo sich Sünde auch unterscheidet, können wir dann, nämlich in der Gottesbeziehung, können wir dann einfach diesen Psalm mitbeten? Gibt es da nicht eigentlich noch eine andere Perspektive? Klingelt da nicht was, wenn es um gestörte Gottesbeziehung geht? Ja, der Fakt, der eigentlich da ziemlich genau auf den Punkt bringt, was Sache ist, ist das Evangelium. Also die Nachricht, dass Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Und dass dieser Umstand, also das, was da passiert ist, dazu geführt hat, dass die kaputte Gottesbeziehung und diese Sündenproblematik damit ja eigentlich doch geklärt sind. Also die Problematik, die dieser Psalm aufmacht, scheint im Evangelium ja eigentlich schon aufgelöst zu sein. Und das ist ja eigentlich das, worüber wir ständig reden, was wir auch verinnerlichen wollen, dass Gott uns zuspricht, dass er uns annimmt. Das heißt, die Spannung, die dieser Psalm aufmacht, zwischen dem sündigen Menschen und dem zornigen Gott, die ist ja eigentlich schon aufgehoben. Und ich finde, das ist ein Hindernis, wenn man den Psalm mitbeten will, weil ich denke, ist es nicht eigentlich schon geklärt? Und das, was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich den Psalm gegen das Evangelium gestellt habe. Und ja, das habe ich auch irgendwann mal in meinem Studium gelernt, dass man das eigentlich auch nicht so machen soll. Und deswegen versuche ich jetzt nochmal ein bisschen eine andere Herangehensweise, nämlich, dass ich denke, okay, wenn da diese Spannung ist zwischen dem Evangelium und dem Psalm, vielleicht ist es einfach mal hilfreicher, den Psalm mit der Brille des Evangeliums zu lesen. Also mir im Bewusstsein zu halten, die Spannung ist gelöst. Und dann zu gucken, okay, wie spricht dieser Psalm eigentlich über das Evangelium? Enthält der Evangelium? Und da fällt mir Vers 3 auf. Vers 3 heißt es, hab Erbarmen mit mir, Gott. Das entspricht doch deiner Güte. Vergib mir meine Vergehen. So groß ist deine Barmherzigkeit. So fängt der Psalm an. Der Psalm beginnt, dass er Gott anspricht als Barmherzigen. Dass er Gott anspricht als ein Gott, der sich erbarmt, eben weil er ja so gütig ist. Und David oder wer auch immer den Psalm da betet, der erkennt Gott sozusagen schon als gnädig. David hat eine Beziehung, die über diese Sünde, über diese Trennung von Gott, von ihm und Gott hinausgeht. Und David nimmt das Urteil an, das finde ich auch ziemlich entscheidend, also den Missbrauch und den Mord. Und er hofft darüber hinaus, dass diese Gottesbeziehung, die eigentlich gerade ja unrettbar verloren scheint, weil er kann es nicht wieder gut machen, er kann Uriel nicht zum Leben zurückerwecken, das ist außerhalb seiner Macht. Diese unrettbare Gottesbeziehung, hofft er, dass da noch irgendwas zu drehen ist. Dass es nicht unrettbar kaputt ist. Und er hofft das, weil er selbst Gott schon erfahren hat, als jemand, der gnädig ist, der zugewandt ist. Aber er sieht irgendwie auch ein, dass das außerhalb seiner eigenen Macht liegt. Dass diese Versöhnung von Gott auskommen muss. Und ich glaube, das ist tatsächlich am Ende der Schlüssel, warum David sozusagen als Vorbild im Glauben gilt. Weil das, was wir bisher von David gehört haben, ist nicht vorbildmäßig. Aber dass David weiter hofft, das finde ich, ist stark. So, und das ist natürlich jetzt eine bestimmte Lesart von dem Psalm. Aber dass ich die jetzt nicht so ganz falsch verstanden habe, sagt mir, dass der Psalm, dass nicht nur das Evangelium anscheinend im Psalm auftaucht, sondern dass auch der Psalm im Evangelium auftaucht. Der Psalm wird immer wieder zitiert im Neuen Testament, so unscheinbar. Der ist quasi Schema für ganze Bücher. Und eine der bekanntesten Geschichten, wo der Psalm auftaucht, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Manche mögen die kennen. Ich erzähle sie trotzdem kurz einmal nach. Die Geschichte handelt von einer Familie, einem Vater, zwei Söhne. Und der Sohn lässt sich sein Erbe auszahlen und will losziehen, um eine gute Zeit zu haben. Ich sag mal, die Zusammenfassung wäre frech. Und was dann passiert ist, dass der Sohn ziemlich hart auf die Schnauze fällt, dass er komplett verarmt, dass er in absoluter Armut lebt und denkt, ja, selbst die Knechte meines Vaters, die haben es besser als ich hier gerade. Und dann denkt er, okay, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass ich für meinen Vater arbeiten kann. Und in dem Moment, als er seinem Vater begegnet, tut er das mit den Worten von Psalm 51. Dir gegenüber habe ich mich widersetzt. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn genannt zu werden. Und der Plot Twist von dieser Geschichte ist, dass der Vater ihn einfach annimmt. Er freut sich einfach nur, dass er wieder da ist, dass sein Sohn wieder da ist. Und dieser Plot Twist sozusagen, der zieht sich durch alle Zitate von Psalm 51. Also immer da, wo Jesus oder Paulus oder wer auch immer von Psalm 51 spricht, geht es darum, dass Gott diesen Menschen, die sich so überhaupt nicht, die überhaupt nicht glauben können, dass sie jetzt hier gerade angenommen werden können, dass Gott gerade denen begegnet, dass Gott gerade sich über diejenigen freut, die das Gefühl haben, gar nichts mehr mit Gott zu tun haben zu können, eben weil so viel zwischen ihnen und Gott steht. Momente, in denen die Schuld und die Sünde überfordert. Und das sind die Momente, wo dieser Psalm gebetet wird. Und das sind die Momente, in denen wir vielleicht auch diesen Psalm mitbeten können. Wir dürfen uns vor Augen halten, dass das Evangelium uns die Vergebung schon zuspricht und dass die Spannung eigentlich auch schon gelöst ist. Wir dürfen durch diesen Psalm den gnädigen Vater sehen. Und zwar nicht, dass wir uns irgendwie diese Vergebung verdienen, indem wir diesen Psalm lesen. Das scheint absoluter Unsinn. Sondern, indem wir uns vor Augen malen, welches Heil schon da ist, welche Gnade Gott schon für uns bereithält. Weil dieser Psalm bringt uns zu Gott, der trägt uns zu Gott in den Momenten, wo wir das Gefühl haben, nicht bei Gott sein zu können. Und er drückt aus, was da für eine unüberbrückbare Lücke eigentlich zwischen ist. Aber er tut es immer mit dem Ziel der Versöhnung. Und das Ziel der Versöhnung ist geheilte Beziehung. Das Ziel von Kreuz und Auferstehung ist nicht, dass irgendein abstrakter Schuldenstand beglichen ist, sondern das Ziel ist, dass unsere Gottesbeziehung heilt und dass wir immer wieder neu zu Gott kommen können, egal wie weit wir uns dem wegfühlen. Und deswegen komme ich zu meinem dritten Punkt, Gebet. Wir haben viel geredet darüber, was für Hintergründe in dem Psalm sind. Aber wie schon am Anfang gesagt, eigentlich ist ja das Ziel der Serie, wie wir selbst ins Gebet kommen können. Und ich denke, der Psalm kann helfen beim Umgang mit dem Gefühl, nicht zu Gott kommen zu können. Und es muss dabei nicht um diese krasse Schuld gehen, die David verbrochen hat. Weil das ist mit das Extremste, was man anderen Menschen gegenüber antun kann. Sexueller Missbrauch, ich sag mal, Vergewaltigung ist ein bisschen zu krass, das steht da nicht, aber steht auch nicht da. Und Mord, schlimmer geht's fast nicht. Und das ist keine Übertreibung, aber ich glaube, dass der Psalm schon viel früher Kraft entfalten kann. Der kann schon viel früher Kraft entfalten in den Momenten, wo ich eigentlich mit mir selbst frustig bin, wo ich enttäuscht bin mit mir oder mit anderen. Und ich glaube, der Psalm spielt auch auf ein Gefühl an, nämlich das Gefühl der Scham. Weil was die Scham macht, ist, dass sie isoliert. Wenn ich mich richtig schäme, kann ich das nicht mal mit den Leuten, mit denen ich sonst über alles reden kann, reden. Die isoliert mich. Und im Umgang mit diesen Gefühlen kenne ich bei mir zwei verschiedene Modi. Der erste Modus ist die Selbstoptimierung. Geht darum, die Fehler jetzt möglichst nicht zu wiederholen, Kopf über rein und einfach alles versuchen zu kontrollieren, dass ich möglichst nicht wieder an den Punkt komme, an dem ich jetzt gewesen bin. Ich kann es ja auch nicht mehr besser machen, ich kann es ja auch nicht mehr ändern, aber was ich verändern kann, ist die Zukunft und mich selbst in der Zukunft. Und wir haben jetzt 4 Jahre ziemlich, vielleicht sogar auch 6 Jahre ziemlich viel über Selbstoptimierung geredet. Ich zumindest. Aber ich glaube, damit war ich gar nicht so alleine. Ich sehe da einen Trend, aber ich sehe da vor allem auch einen absteigenden Trend. Selbstoptimierung hat sich in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren ziemlich entzaubert. Erstens, weil wir gemerkt haben, dass das ziemlich anstrengend ist. Zweitens, weil das irgendwie auch kein Ende hat. Also wir sind nie an dem Punkt, wo wir sagen können, jetzt ist gut. Sondern wir sind immer am Hasseln. Und dieses dauerhafte halten die wenigsten durch. Und gerade in den Momenten, wo es so um die Existenz geht, wo ich wirklich am Struggeln bin, gerade das sind ja die Momente, wo ich am ehesten Scham oder Schuld empfinde oder auch Frust mit mir selbst. Und gerade dann ist Selbstoptimierung nicht der beste Umgang. Das scheint einfach nicht zu klappen. Aber das Problem ist, zumindest bei mir ist die Reihenfolge so, ich glaube, das geht auch andersrum, danach kommt ein Loch. Und dieses Loch heißt Selbstabwertung. Und Selbstabwertung ist eine ziemlich miese Falle, weil man kann sich wirklich richtig suhlen in seiner eigenen Minderwertigkeit. Und ich will jetzt hier gar nicht so sehr darauf eingehen, weil ich denke, die Menschen, die sich eben minderwertig fühlen, denen jetzt zu sagen, ja übrigens, du suhlst dich gerade in deiner Minderwertigkeit, ist weder hilfreich noch angemessen. Aber ich möchte klar machen, das ist nicht das, worauf der Psalm hinaus will. Der Psalm wählt einen anderen Weg, der weder Selbstoptimierung noch Selbstabwertung enthält. Und dieser dritte Weg ist eben Kontakt. Der dritte Weg ist Beziehung. Nicht damit allein zu bleiben, mit dem Frust, mit der Scham, sondern das zu Gott zu bringen. Das ist sozusagen die Lösung, die der Psalm anbietet und die er selbst auch vollführt, wenn man ihn betet. Und der Psalm bleibt tatsächlich dann auch nicht bei der Schuld und der Vergebung stehen, sondern ganz am Ende kommt eine Hoffnung auf Veränderung. Und das Schöne ist, die Veränderung ist das, was wird durch ein neues Herz und einen neuen Geist ausgedrückt. Das heißt, es ist ein Geschenk Gottes. Die letzten Verse bitten Gott darum, dass David oder wer auch immer diesen Psalm betet, neuen Herz, ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen, als Geschenk. Und dahinter steht diese christliche, aber auch jüdische Grundüberzeugung, dass die Nähe zu Gott einen positiven Einfluss auf die Menschen hat. Nicht, das Ziel ist dann nicht Perfektion, und es ist auch anders als Selbstoptimierung. Aber es bleibt auch nicht stehen bei dem, was gewesen ist. Und das muss ich sagen, das finde ich auch richtig gut, weil die Welt ist zu ungerecht und zu schlimm, um einfach nur bei dem zu bleiben, einfach nur bei der Vergebung zu bleiben, sondern diese Perspektive auf die Zukunft ist hilfreich, um mit Schuld einen Umgang zu finden. Und an der Stelle kann der Psalm zur Ressource werden. Entweder als Psalm oder als Schema zu sagen, ich möchte einfach mit dem, was mich belastet, auch an mir selbst, gerade vielleicht an mir selbst, vor Gott kommen. Und ich habe das für mich gemerkt, ich habe mich im Laufe meines Studiums jetzt schon mehr mit dieser Frage auseinandergesetzt, wie gehen wir mit Sünde um, wie ist dieses Verhältnis von Sünde und Vergebung, wie kommen wir da weiter? Und ich habe an der Stelle gemerkt, es macht einen krassen Unterschied, das nicht nur zu verstehen, sondern auch selbst zu beten. Und mir ist erst in der Predigt aufgefallen, was das eigentlich eine Ressource für mich ist. Ich bin vor 2 Wochen hatte ich einen Auftritt, Musikauftritt, und ich habe mich richtig drauf gefreut. Wir haben auch, ich sag mal, für meine Verhältnisse ziemlich viel für geprobt. Nämlich, wir haben geprobt. Ich hatte richtig Bock, und dann hat die Technik nicht funktioniert und der Techniker hat sich nicht so richtig gut verhalten, und ich war richtig gefrustet, und ich war vor allem gefrustet, weil ich halt, ja, ich war schon ziemlich in meinem Stolz verletzt und in dem Moment, also ich hatte Bock zu scheinen und ich habe einfach gemerkt, also ich habe es danach nicht in dem Raum ausgehalten. Ich musste rausgehen, weil ich gedacht habe, okay, wenn jetzt irgendwas passiert, wenn mir jetzt irgendwer blöd kommt, dann gibt es zumindest verbal aufs Maul. Und an der Stelle habe ich irgendwie auch gemerkt, okay, ich drehe mich irgendwie um mich selbst, ich bin frustriert davon, dass es mir überhaupt so wichtig ist, dass ich überhaupt jetzt hier gerade so gefangen bin in meinen Emotionen, so hat sich das zumindest angefühlt. Und dann an der Stelle einfach mal kurz zu Gott zu kommen und zu sagen, es ist gerade alles zu viel, und ich bin frustriert von mir selbst, wie viel mich das halt hier beschäftigt, und ich bin auch frustriert mit allen anderen, die das anscheinend irgendwie nicht so sehen wie ich. Und ich hatte 4 Minuten draußen. 5. Und es war gut, weil ich konnte abkühlen, es war nämlich auch kalt. Aber ich konnte auch innerlich abkühlen und habe gemerkt, okay, ich kann es auch da lassen. Also ich kann sozusagen diesen ganzen Frust, die Enttäuschung bei Gott lassen. Und wenn das da funktioniert, hoffe ich, dass das auch bei richtiger Schuld funktioniert, wenn ich nicht weiter weiß. Weil genau dieser Psalm diese krasse Situation aufnimmt, um selbst in dieser eskalierten Situation einen Weg zu Gott zu ebnen. Nämlich, indem er die Kontaktaufnahme zu Gott ermöglicht. Und ich glaube, am Ende ist genau das der Schatz, den ich am Anfang gesucht habe. Und der liegt nicht unbedingt an der Oberfläche, sondern der ist vergraben oder halt versunken. Und deswegen ist mein Plädoyer vielleicht am Ende genau das, ich habe das als unfassbare Ressource im Umgang mit Emotionen, mit Frust, mit Schuld wahrgenommen, und kann euch nur empfehlen, das selbst auszuprobieren. Amen.